ARD.
Ja, die muss so schnell wie möglich weg. Sie liegt seit fast einem Jahr vor Rügen und stellt eine permanente Bedrohung für die gesamte Insel dar.
Der Tourismus würde in Vorpommern zum Erliegen kommen. Also es wäre, als ob ein Meteorit eingeschlagen ist.
Wenn ihr in diesem Jahr Urlaub auf Rügen gemacht habt oder dort lebt, dann habt ihr sie bestimmt auch schon gesehen. Mir ging es so bei einem Besuch in den Winterferien und ich fand den Anblick, wie wahrscheinlich viele, irgendwie beängstigend. Aber auch wenn ihr nicht an der Ostsee wart, kennt ihr garantiert die Bilder. Ich spreche von der Eventin, dem Schiff, das seit dem 10. Januar manövrierunfähig vor der Insel Rügen liegt, beladen mit russischem Öl. Ein marodes Schiff, im Bauch eine Ladung, die ganze Küstenstriche zerstören könnte. Das macht natürlich den Anwohnern, wie gerade gehört, Angst. Es ist aber auch ein Thema, das noch mehr Dimensionen hat als die Befürchtung einer Umweltkatastrophe. Eine politische, eine menschliche und auch eine juristische. Russlands Schattentanker Eventin wird Dauerproblem auf der Ostsee. Das ist heute Thema bei MV im Fokus. Darüber spricht Mecklenburg-Vorpommern. Mein Name ist Annette Ewen. Wir sind zu hören in der App der ARD Audiothek und überall da, wo es sonst noch Podcasts gibt. Und wenn ihr uns vielleicht zum ersten Mal hört, weil euch das Thema Schattenflotte interessiert, wir sprechen hier in MV im Fokus jede Woche mit NDR-Reporterinnen und Reportern über Themen, die in Mecklenburg-Vorpommern eine große Rolle spielen und auch überregional spannend sind. Und so ein Thema ist eben auch die Eventin selbst und alles drumherum. Ein super spannendes, super kompliziertes Thema, das wir euch heute verständlich machen wollen. Und mit wir meine ich neben mir Martina Radke, Reporterin aus dem Vorpommern-Studio in Greifswald. Hallo Martina.
Hallo Annette, ich grüße dich.
So, wir nehmen es mal an, dieses komplizierte Thema irgendwie aufzubereiten, sodass man es versteht.
Genau.
Wir sprechen ja jetzt über die Eventin, weil es gerade, wir zeichnen am 12. Dezember auf, ein Gerichtsurteil gab, das Bewegung in den Fall bringt oder bringen sollte oder eben auch nicht. Martina, sag mal bitte einen Satz zu diesem Urteil.
Annette, gib mir bitte zwei Sätze.
Kriegst du auch.
Wunderbar. Also der Bundesfinanzhof hat entschieden, dass der Zoll das Schiff und die fast 100.000 Tonnen Öl an Bord nicht einziehen darf. Es gibt da erhebliche Zweifel an der Rechtmäßigkeit der Aktion. Eine ähnliche Entscheidung hatte ja im Mai bereits das Finanzgericht in Greifswald getroffen.
Okay, also zwei Gerichte sagen das Gleiche. Was das jetzt genau bedeutet, darauf gehen wir gleich noch näher ein. Wir schauen aber erstmal zurück, wie es war im vergangenen Januar, wie die Situation jetzt ist, was in Zukunft passieren kann. Und natürlich reden wir auch über diese ominöse russische Schattenflotte. Martina, seitdem das Schiff vor Rügen liegt, hast du ja praktisch jeden Aspekt der ganzen Geschichte beleuchtet, hast mit unheimlich vielen Menschen zu dem Thema geredet. Lass uns mal zurückschauen auf den 10. Januar 2025.
Oh ja, gerne. Also das ist ja der Tag, an dem im Prinzip für uns auch alles begonnen hat. Mhm. Ich kann mich noch ganz genau erinnern, das war ein Freitagnachmittag und alle schauten hier im NDR-Vorpommern-Studio schon so langsam in Richtung Wochenende. Und dann schlug auf einmal diese Nachricht auf, dass ein Öltanker manövrierunfähig vor Rügen treibt, weil es einen Maschinenausfall gegeben hat. Wir wussten hier im Studio sofort, das ist eine Lage, also eine Situation, wo man alle Ressourcen bündelt, um zeitnah und umfangreich zu berichten. Denn die Wetterbedingungen waren ja auch kritisch. Für die Nacht war ein Sturm vorhergesagt und das war dann eine ziemlich ernste und dramatische Situation. Der Tanker hat ja fast, ich habe es vorhin schon gesagt, 100.000 Tonnen Öl an Bord. Und die Ängste auf der Insel Rügen waren natürlich groß. Das kannst du dir vorstellen.
Ja, klar. Ja?
Und Greenpeace führte den Tanker zu dem Zeitpunkt schon auf der Liste der russischen Schattenflotte. Also da war deutlich, dass es hier in diesem Fall nicht nur um eine normale Schiffshavarie geht, sondern dass hier ein Stück von Putins hybrider Kriegsführung auch eine Rolle spielt.
Ja.
Ja, und dieser Tanker konnte aber dann, Gott sei Dank, das war eine lange Nacht. Ich gehe nochmal jetzt zurück auf den 10. Januar. Ne? Das war hier im Studio für uns eine sehr, sehr lange Nacht, weil wir die ganzen Informationen auch verarbeiten mussten. Und dann gelang es im Prinzip Notschleppern, eine Seilverbindung herzustellen zu dem Tanker, zu dem havarierten Tanker. Und die Schlepper konnten ihn dann Richtung Sassnitz ziehen und erstmal sichern.
So, und da liegt er jetzt, ne, der Tanker.
Genau.
Und seitdem ist er ja auch irgendwie Streitthema. Gestern gab es dann das Gerichtsurteil, das wortwörtlich eigentlich Bewegung in die Sache bringen sollte. Bevor wir darüber sprechen, habe ich noch einen kleinen Podcast-Tipp. Wir haben ja schon erwähnt, dass die Eventin zur russischen Schattenflotte gehören soll. Wir gehen da auch noch später drauf ein. Falls euch das dann noch nicht reicht und ihr noch mehr wissen möchtet, dann kann ich euch eine Folge von 11KM, dem Tagesschau-Podcast, ans Herz legen. Die heißt Das deutsche Geschäft mit Putins Schattenflotte. Da ist ein Aspekt benannt, den wir hier heute nicht beleuchten, der aber auch sehr interessant ist. Da geht's um die Frage, wie deutsche Reeder von Putins Schiffen profitieren. Und den Podcast, den findet ihr in der ARD-Audiothek und überall, wo es sonst noch Podcasts gibt. So, Martina, also zurück zum Gerichtsurteil. Wie ist denn jetzt die aktuelle Lage? Wir haben schon gehört, der Zoll hat nicht rechtmäßig gehandelt. Das Gericht hat gesagt, weder Schiff noch Ladung dürfen einfach so beschlagnahmt werden. Wer hat denn geklagt? Wie ist die Argumentation und was bedeutet jetzt dieses Urteil?
Der deutsche Zoll hatte das Schiff ja und die Ladung im März beschlagnahmt und quasi festgesetzt. Es liegt ja jetzt so rund 5 Seemeilen vor der Ostküste Rügens.
Mhm. Gut sichtbar, ne, vom Strand aus.
Sehr gut sichtbar. Mhm. Und das passte dem Eigner natürlich nicht. Das ist eine Reederei, die ist auf den Marshallinseln ansässig. Mhm. Und die ist natürlich dann auch, hat die Mittel des Rechtsstaates hier in Deutschland ausgeschöpft und ist gegen die Beschlagnahmung vorgegangen und hat sozusagen dann einen Gerichtsstreit in Bewegung gesetzt. Im Kern dreht sich dieser Rechtsstreit um folgende Fragen. Also einmal, darf ein Schiff, welches in einer Notlage in die Küstengewässer von Deutschland getrieben wird, überhaupt beschlagnahmt werden? Und handelt es sich tatsächlich bei der Eventin um ein Schiff der Schattenflotte?
Ich möchte mich entschuldigen, Martina, falls ich dir reinrede, sondern nur, weil ich nochmal eine Nachfrage habe. Also es ging praktisch um die Frage, ist die Eventin extra jetzt in deutsche Gewässer gefahren oder nicht? Und die Argumentation war eben nicht, ne? Das verstehe ich richtig.
Genau, also
Die Notlage, ne? Es war ja von der Notlage die Rede.
Genau, okay. Der Eigner sagt, wir hatten eine Notlage, wir waren manövrierunfähig und sind in die Küstengewässer getrieben worden und man hatte nie die Absicht, hier russisches Öl einzuführen.
Und diese Argumentation ist dann das Finanzgericht Greifswald und der Bundesfinanzhof, sind dem beide gefolgt, ne?
Grundsätzlich im Kern ja. Mhm. Beide Gerichte sind im Prinzip zu einer ähnlichen Einschätzung gekommen. Wir hören uns mal an, was die Gerichtssprecherin vom Bundesfinanzhof, Annette Kugelmüller-Puh, dazu sagt.
Ja, der Bundesfinanzhof hat die Entscheidungen der Vorinstanz bestätigt und hat entschieden, dass Schiff und Ladung zunächst nicht in das Eigentum der Bundesrepublik überführt werden können und somit das an Bord befindliche Öl nicht durch den deutschen Zoll abgepumpt werden kann.
Okay, also zwei Gerichte sagen im Prinzip das Gleiche. Und nun, was passiert jetzt?
Ja, da hast du recht. Zwei Gerichte sagen das Gleiche. Und die Frage ist jetzt tatsächlich, wie geht es weiter? Denn parallel zu dem Rechtsstreit an den Gerichten gibt es ein behördliches Verfahren beim Hauptzollamt in Stralsund. Und die große Frage ist jetzt, ob der Zoll bei diesen deutlichen rechtlichen Hinweisen von beiden Gerichten an der Beschlagnahmung festhält. Wenn das passiert, geht das juristische Tauziehen weiter vor Gericht. Und das kann noch viele, viele Monate auch andauern.
Also es gibt praktisch zwei rechtliche Stränge, die da verfolgt werden. Ne? Einmal hatten wir Greifswald und den Bundesfinanzhof und dann haben wir nochmal dieses, wie sagtest du, behördliche Verfahren.
Eine Art Verwaltungsakt bei der Einziehung. So ähnlich wie das ist jetzt vielleicht ein bisschen profan, wenn Zigaretten oder so beschlagnahmt werden, ne? Dann setzt der Zoll ja auch ein Verfahren in Gang und so ein Verfahren ist ja auch in Gang gesetzt worden.
Wahnsinnig kompliziert, dass du da durchsteigst, Martina. Okay, heißt jetzt also, wenn der Zoll jetzt sagt, nein, wir halten daran fest, an unserer Entscheidung, welche Instanz würde dann jetzt denn weitergehend entscheiden? Wie würde das weitergehen?
Also dann müsste das Finanzgericht in Hamburg entscheiden. Ja, und da muss man jetzt abwarten, wie der Zoll entscheidet. Sagt der Zoll aber, die Hinweise jetzt vom Bundesfinanzhof und auch vom Finanzgericht in Greifswald waren so deutlich, dass die Aussichten auf Erfolg gering sind, dann könnt ihr auch entscheiden, wir brechen das Verfahren jetzt ab und wir lassen das Schiff samt Öl fahren. Das wäre dann aber ja in Bezug auf den Umgang mit der Schattenflotte ein sehr zweifelhaftes Signal in Richtung Putin.
Bedeutet also, die Beschlagnahme wäre praktisch wie so ein stumpfes Schwert und Putin wird sich wahrscheinlich, weiß ich, freuen.
Ja, das kann man so sagen.
Okay. Also Klarheit gibt's immer noch nicht nach dem Urteil. Viele hatten das ja gehofft, auch damit endlich mal klar ist, was mit diesen 100.000 Tonnen Öl passiert, ne?
Ja, genau, und das ist das, was die Menschen hier auf Rügen äußerst beunruhigt. Ich habe Matthias Ogilvy in seinem Hotel in Lohme auf Rügen getroffen. Das ist der Mann, den wir anfangs schon gehört haben, der über diesen Meteoriteneinschlag im Prinzip diesen Vergleich zieht. Ne?
Ja, ja.
Und er ist, das kann man sagen, durchaus ein gebranntes Kind.
Ich habe hier 1993 die Jan Hiwiliusz, die polnische Roro-Eisenbahnfähre, Kiel oben schwimmen sehen. Von hier, von der Veranda aus, konnte man das sehen. 55 Seeleute sind dabei gestorben.
Nicht wiederholen.
Mit den Elementen ist nicht zu spaßen.
Zu diesem Schiffsuntergang haben wir nebenbei bemerkt auch eine Podcast-Folge gemacht. Da stelle ich euch in die Shownotes. Könnt ihr gerne mal reinklicken.
Lass mich noch mal ergänzen, warum das so wichtig ist.
Ja.
Ne? Weil das ist so ein Urerlebnis für ihn gewesen. Der Untergang dieser Roro-Fähre vor Rügen hat ihm deutlich gemacht, welche Naturgewalten in der Ostsee wirken können. Und da macht er sich natürlich Gedanken, dass ähnliche Konstellationen, Sturmkonstellationen, Herbst, Winter drohen könnten, dass die Eventin, die dort so unmittelbar vor Rügen liegt, vielleicht doch nicht so sicher liegt, wie Behörden behaupten.
Mhm.
Und die Umweltorganisation Greenpeace hatte vom Helmholtz-Zentrum Herion Simulationen erstellen lassen, was passiert, wenn die Eventin bei einem mächtigen Sturm leckschlagen würde.
Wenn das Öl ausfließt, egal ob das die gesamte Ladung ist oder auch nur ein Teil der Ladung, dann hätten wir eine Ölkatastrophe historischen Ausmaßes vor Rügen. Das würde uns nicht Monate oder Jahre beschäftigen, sondern wahrscheinlich Jahrzehnte.
Ja, das Öl würde ja nicht nur Rügen verschmutzen, sondern die gesamte Küste der Pommerschen Bucht und würde dann auch bis nach Dänemark treiben. Ja. So ist das aus diesen Simulationen zu erkennen.
Also grauenhafte Vorstellung, muss ich wirklich sagen. Und die Krux ist ja auch, dass diese Schattenflotte, das sind ja marode Tanker, ne, die mit Öl beladen sind.
Grundsätzlich stimmt das. Ne? In diesem Falle aber handelt es sich um einen Doppelhüllentanker. Also das ist ein Tanker, der sozusagen nochmal zusätzlich geschützt ist, damit es, also wenn da irgendwie mal ein Leck oder sowas passieren sollte, nicht Öl austritt. Also die deutschen Behörden, die meinen ja, da würde deswegen auch nichts passieren. Als Oberbehörde des Zolls ist das Bundesfinanzministerium zuständig. Und ich habe dort nachgefragt und von dort heißt es, warte mal, ich lese dir das mal vor.
Ja.
Die Seesicherheit und Gefährdungslage unterliegen einer fortlaufenden Bewertung durch die zuständigen Sicherheitsbehörden. Insbesondere auch im Hinblick auf die sich ändernden Witterungsverhältnisse.
Heißt, wir haben alles im Griff übersetzt.
Das heißt es.
Okay.
Genau. Das beruhigt die Menschen auf der Insel Rügen natürlich nicht. Sie haben sich eigentlich jetzt von diesen Gerichtsurteilen, die jetzt gefallen sind, auch von dem letzten Gerichtsurteil am Bundesfinanzhof Klarheit erhofft. Aber die wird es jetzt erstmal so schnell nicht geben.
Martina, wir haben ja über verschiedene Dimensionen gesprochen. Kommen wir mal zur politischen, die klang schon so ein bisschen an. Das Schiff, das wird ja zur russischen Schattenflotte gezählt. Was ist das überhaupt? Also ich weiß, das sind, wie gerade angesprochen, marode Schiffe, die Russland kauft, um sie dann mit Öl beladen in die Welt zu schicken und so das Öl trotz der Sanktionen zu verkaufen.
Genau, das hast du ja super zusammengefasst. Mhm. Ne? Ja, und mit den Verkäufen der Ladung füllt Putin im Prinzip seine Kriegskasse. Laut Greenpeace sind das 192 Schiffe, davon waren 171 in den vergangenen Jahren schon einmal oder öfter in der Ostsee unterwegs.
So und viele, 171?
Ja, das sind schon... Also, da ist schon eine potenzielle Gefahr auf der Ostsee unterwegs. Ne?
Ja, total. Mhm.
Und der Umweltverband geht davon aus, dass täglich 3 bis 4 dieser Tanker durch die Ostsee fahren, also hier auch an der Küste von Deutschland vorbei, mit technischen Mängeln, teilweise auch mit abgeschaltetem AIS, das ist dieses automatische Identifizierungssystem, das auch eine Ortung des Schiffes ermöglicht. Greenpeace führt auch die Eventin auf der Liste, also den Tanker, der vor Rügen festgesetzt ist. Das Schiff ist 19 Jahre alt, wurde 2006 gebaut und dieses Schiff hatte ja auch vor Rügen diesen Maschinenausfall. Zum Glück, kann man sagen, wurde ja das Schiff durch Notschlepper dann schnell gesichert und konnte dann vor Sassnitz geschleppt werden.
Mhm. Dass diese Schiffe marode sind, ne, die im Zweifel ja vielleicht auch eher mal ein Leck haben. Gut, jetzt nicht die Eventin glücklicherweise, weil wir gerade gehört haben, die ist, wie sagtest du, doppelhüllig? Doppelwandig?
Doppelhüllig.
Doppelhüllig,
genau.
Also hat zwei Wände praktisch. Aber diese maroden Schiffe, dass die vielleicht eher mal ein Leck haben als neue Schiffe, das kann man ja auch als konstante und latente Drohung Russlands verstehen, oder?
Genau. Und die deutschen Behörden wollten ja mit der Festsetzung der Eventin auch ein Signal senden. Man sieht dem Agieren Russlands nicht tatenlos zu. Nun haben wir aber diesen langen Rechtsstreit schon im Prinzip seit fast einem Jahr, kann man ja sagen. Ne? Ich habe darüber mit dem Sanktionsexperten Sascha Lohmann von der Stiftung Wissenschaft und Politik gesprochen. Ja, was das jetzt bedeutet. Also ist das gelungen, dass man jetzt sozusagen auch in Richtung Putin ein Zeichen senden konnte?
Was man jetzt schon sehen kann, ist, dass zumindest dieses politische Signal der Einziehung erstmal verpufft ist. Der Ausgang könnte sein, dass das Schiff wieder freigelassen werden muss, die Ladung eben nicht eingezogen werden kann. Das wäre natürlich sicherheitspolitisch ein Problem, wenn man eben mit der Einziehung das politische Signal hätte senden wollen nach Moskau, wir schauen uns das nicht mehr länger an, dass diese Schiffe vor unserem Küstenmeer in dem Sinne an uns vorbeifahren und wir eben tatenlos dazuschauen müssten.
Und das ist schon sehr schwierige Situation. Europa, Deutschland wendet rechtsstaatliche Prinzipien an, klärt in Verfahren, ob es juristisch sauber ist, Ladung und Schiff zu beschlagnahmen, bearbeitet Widersprüche des Eigners. Und das Ganze ist natürlich schwierig, wenn man auf der anderen Seite jemand hat, der sich an diese Prinzipien überhaupt nicht hält.
Ja, aber ich meine, das ist ein hohes Gut in unserem Staat, dass die Gerichte unabhängig sind und eben nicht auf die Politik gucken. Aber das ist dann richtig. Halt in diesem Fall die Kehrseite. Wie geht's denn jetzt nun weiter mit der Eventin? Jetzt liegt sie ja da immer noch.
Ja, du, das ist völlig offen jetzt. Neben diesen Gerichtsverfahren hier in Deutschland gibt es noch ein weiteres Verfahren auf EU-Ebene. Also da klagt der Eigner gegen den Rat der Europäischen Union. Und dort argumentiert er, man hatte ja nie die Absicht, sanktioniertes russisches Öl in die EU zu transportieren. Also einfach gesagt, man ist ja unfreiwillig durch einen technischen Defekt in die Hoheitsgewässer gelangt. Und zweitens, das Argument des Eigners ist, man sei kein Schiff der Schattenflotte im Sinne der IMO, also dieser internationalen Seeschifffahrtsorganisation. Man habe jederzeit Versicherung gehabt, habe nie das AIS, darüber haben wir ja schon mal gesprochen, ausgeschaltet und auch der technische Zustand des Schiffes sei in Ordnung. Und in diesem Verfahren gibt es noch keine Entscheidung. Also ganz, ganz viele Fragezeichen noch.
Okay, also wir wissen nicht, wie dieses Verfahren auf EU-Ebene ausgeht und dieses Verfahren, was du mit den Zigaretten verglichen hast, ne, wenn die beschlagnahmt werden. Und wir haben noch die Frage, ob der Zoll die Entscheidung vom Bundesfinanzhof akzeptiert oder nicht. Also wirklich viele Fragezeichen, die da noch offen sind. Aber so viel kann ich euch schon mal sagen, wenn es da was Neues gibt, erfahrt ihr es bei uns im Programm NDR1 Radio MV im Nordmagazin oder auch auf ndr.de/mv.
Aber weißt du, das macht natürlich auch ganz viel mit den Menschen dort auf der Insel Rügen, sozusagen vor ihrer Nase da im Prinzip immer dieses Schiff liegen haben.
Also ich sag dir, ich war da auch, ne? So, und dann gehst du da spazieren. Ich weiß noch, es war ein wunderschöner Tag, Winter, super kalt, es lag Schnee am Strand. Und dann siehst du dieses Schiff da hinten und das strahlt eine Bedrohung aus. Also ich kann, wenn ich mich jetzt mal gedanklich wieder nach Rügen versetze und ich war da jetzt nur ein paar Tage, wenn ich mir vorstelle, ich lebe da und sehe das wirklich häufiger, ich kann das schon verstehen, dass die Leute sich da unwohl fühlen, wenn dieser Tanker da immer noch liegt. Also, aber er gehört ja irgendwie auch schon zum gewohnten Bild, ne?
Ja, also zu einem gewohnten Bild, was die Rüganer gerne ändern würden, ne? Also die Menschen haben ja tatsächlich gehofft, dass der Tanker zügig wegkommt. Ne? Also im Januar gab es noch ein großes Verständnis, dass man sagt, na klar, man muss einen Tanker, der in Not geraten ist, auch sichern. Ne? Aber mittlerweile wird das Unverständnis immer größer, weil wenig passiert. Ne? So, und vom Bundesfinanzministerium heißt es auch, dass bis zur gerichtlichen Entscheidung weitere Vollzugsmaßnahmen zu unterbleiben haben. Also dieser Zustand wird sich so schnell wie möglich nicht ändern.
Okay. Also der Zoll muss jetzt darf erstmal keine weiteren Maßnahmen ergreifen, ne? Das heißt das übersetzt.
Genau. Ja, und Thilo Mack von Greenpeace sieht in diesem gesamten Gezerre nur einen Gewinner.
Dieser Rechtsstreit mit der Eventin zieht sich ja jetzt schon mehrere Wochen und Monate hin, kann als Präzedenzfall betrachtet werden. Die Bundesregierung aus unserer Sicht komplett zögerlich, die könnten viel, viel mehr machen. Jetzt darauf zu warten, was dieser Rechtsstreit ergibt, ist aus unserer Sicht vollkommen falsch, weil der Einzige, der sich zurücklehnt und kaputt lacht, ist Wladimir Putin.
Interessant ist ja auch, dass Deutschland nach der Festsetzung der Eventin kein weiteres Schiff der russischen Schattenflotte eingezogen hat.
Bei 171, die durchfahren, ne? Oder durchgefahren sind. Ja, in der Tat. Martina, über die Menschen auf der Insel, da sprechen wir gleich noch. Lass uns noch kurz zwei Sätze zur Besatzung verlieren. Du hast ja fürs Nordmagazin Bericht darüber gemacht, wie die Menschen dort versorgt werden. Erzähl mal bitte, wie viele sind überhaupt vor Ort und wie geht's ihnen?
Du, Annette, diese Frage ist mir häufig begegnet. Wer ist eigentlich da draußen auf dem Schiff und was machen die und wie werden die überhaupt versorgt? Wir haben die Firma gefunden, die die Mannschaft regelmäßig versorgt. Aktuell sind 16 Menschen, Männer, an Bord der Eventin. Diese Mannschaft wird alle 3 Monate ausgewechselt. 1 bis 2 Mal pro Woche fährt ein Schiff rüber und bringt alles rüber, von Lebensmitteln bis zum Toilettenpapier, im Auftrag des Zolls. Ja, du, wir hätten auch gerne mit der Mannschaft auf der Eventin gesprochen, aber das ist schwierig, das hat uns der Zoll untersagt, denn im Prinzip dürfen nur Behördenschiffe an die Eventin ran und das wird auch überwacht.
Die kommen wahrscheinlich auch aus aller Herren Länder, ne, die Besatzung?
Genau, die ist so international wie auf allen Schiffen, ne?
Naja. So, also, wie sieht man denn die ganze Situation auf der Insel? Wir haben es schon ein bisschen gehört, haben ein paar O-Töne schon gehört, die Leute sind natürlich besorgt, ne?
Ja, das ist echt eine wirklich ungewöhnliche Situation. Da ist quasi die Weltpolitik direkt vor ihrer Nase. Und das wird wohl jetzt auch erstmal so bleiben. Nun hat ja der Bundesfinanzhof entschieden und die Rüganer hatten gehofft, dass das Schiff endlich wegkommt. Das passiert erstmal nicht. Und das Unverständnis darüber wächst, so der Chef des Tourismusverbandes Rügen, Andreas Heinemann. Lass uns mal reinhören.
Diese unsichere juristische Situation jetzt auf dem Rücken, in Anführungsstrichen, der Insel Rügen auszutragen, kann man ja nicht hinnehmen. Ja, das ist alles andere als sicher. Ja, wir reden hier von einem Schiff, was 150.000 Tonnen wiegt. Ja, das wäre eine unvorstellbare Katastrophe und schon die geringste Wahrscheinlichkeit sollte man ja da berücksichtigen, wenn was passiert, kriegen wir es nicht gehandhabt. Dann ist hier vorbei.
Das sind schon deutliche Worte, ne, finde ich.
Ja.
Matthias Ogilvy, also das ist der Hotelier, den wir schon zum Anfang gehört haben, hofft jetzt auf eine klare politische Entscheidung bei der Eventin.
Also ich bin ein sehr höflicher Mensch, deshalb will ich keine Forderungen stellen, aber ich habe die inständige Bitte an den Vizekanzler und Finanzminister Lars Klingbeil, nicht warten, bis etwas passiert, sondern verhindern, dass etwas passiert.
Ja, für viele aus der Tourismusbranche steht fest, dass der Tanker jetzt so schnell wie möglich von diesem Liegeplatz weg muss, so unmittelbar vor der Küste. Aber es gibt dabei ein Problem. In einen deutschen Hafen kann es für die Dauer des Rechtsstreits nicht geschleppt werden, weil es keinen Ostseehafen gibt, der das 274 Meter lange Schiff zusätzlich aufnehmen kann.
Das ist natürlich ein Problem und macht die Situation nicht einfacher. Okay. Ich habe es verstanden, Martina. Ist das nicht schön? Diese verschiedenen Stränge und Streitigkeiten und die ganze Problematik dahinter. Kompliziert, hochspannend. Und ich danke dir sehr, Martina Radke, Reporterin aus dem Vorpommern-Studio in Greifswald, dass du da ein bisschen Struktur in diese vielen Informationen gebracht hast. Vielen Dank.
Danke, Annette, dass ich bei dir sein durfte.
So, und wenn es da irgendwas Neues gibt, dann kann ich jetzt schon mal ins Blaue versprechen, machen wir natürlich eine Update-Folge. So, und eine Sache, die möchte ich euch noch mitgeben, zum einen ndr.de/mv, das habe ich vorhin schon erwähnt. Da findet ihr wirklich vieles, vieles mehr noch über die Eventin. Vieles aus der Feder von Martina übrigens, die sich ja wirklich im vergangenen Jahr sehr intensiv damit beschäftigt hat. Und dann möchte ich euch noch unsere E-Mail-Adresse ans Herz legen. Die ist mvimfokus@ndr.de. Wenn ihr da Kritik habt oder Anregungen, dann lasst uns das gerne wissen. Und auch wenn es ein Thema gibt, das ihr hier gerne mal hören würdet. Und damit verabschiede ich mich. Mein Name ist Annette Ewen.
Mehr Information, mehr Hintergrund, mehr Glaubwürdigkeit. NDR MV Podcast. MV im Fokus. Darüber spricht Mecklenburg-Vorpommern. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek App und überall, wo es sonst Podcasts gibt.